Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Sehr schön, sehr gut. Ich freue mich wieder sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen auch von mir zu Folge 2 unseres Podcasts. An meiner Seite der liebe Martin. Ich bin Arndt, Chefredakteur von Men's Health. Moin Martin.
Moin Arndt, moin Paul.
Hallo, lieben Dank, dass ich da sein darf.
Genau, Paul ist unser zweiter Gast, auf den wir uns wahnsinnig freuen. Ich versuche den mal vorzustellen und du darfst dich im Nachhinein dann wehren, wenn ich dich jetzt überverkaufe oder unterverkaufe.
Für mich wir's.
Ist aktuell Paul Schrader einer der angesagtesten und auch, manchmal ein böses Wort, gehyptesten Künstler Deutschlands, Maler Deutschlands. Und auf jeden Fall gerade jemand, an dem man in der Kunstszene nicht vorbeikommt. Werdegang total faszinierend, vom Sprayer über Anwalt hin zum jetzt sehr angesagten Maler. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, da will ich mich nicht gegen wehren.
War das okay so? Das
war, ich kann das nicht selber sagen, aber hast du sehr schön formuliert.
Sehr gut.
Also für mich hat sich das auch sehr gut angehört.
Dankeschön.
Paul, bei uns ist es immer so, wir gehen immer mit einer Frage rein, die ein erstes Mal des jeweiligen Gastes behandelt. Bei dir dein erstes Mal. Erinnerst du dich an dein erstes Mal, als du mit deiner Kunst Menschen bewegt hast, als du Emotionen geweckt hast? War das vielleicht schon mit 5, 6 Jahren oder kam das später? War es irgendwie ein Spray-Gebilde? Wie muss man sich das vorstellen? Hol uns mal ab.
Ich glaube, das Frühe beim Sprühen, da hatte man das noch nicht, weil das ist ja so schnell, heimlich im Dunkeln und dann bist du auch wieder weg. Dann diese Situation wie bei der Ausstellung, dass du mit dem Bild irgendwo stehst und die Leute kommen und das sehen, das ist beim Sprühen anonymer. Also da hat man nicht so eine Wechselwirkung. Das kam erst später. Das kam bei den ersten Ausstellungen dann richtig. Aber davor natürlich in diesem Rahmen, wo man gemerkt hat, okay, da klickt irgendwas. Mhm. Also nicht nur bei mir, weil ich bin immer der Erste im Studio, der ein Bild sieht und dann so lange dran arbeitet, bis es klickt. Also bis ich mich selber sehr wohl damit fühle. Und dass dieses Gefühl überspringt, habe ich dann erst so bei Freunden gemerkt und das war so der erste kleine Rahmen und dann bei der ersten Ausstellung bei mir, es war gar keine Ausstellung, witzigerweise vorhin auf meinem Telefon habe ich so eine Vorschau gekriegt von 2014, von der ersten Ausstellung bei mir zu Hause und da hat man es dann wirklich gemerkt.
Aber das war nur zur zeitlichen Einordnung, das war vor deiner Zeit als Anwalt oder danach?
Das war genau in der Zeit als Anwalt. Ich habe 2012 angefangen zu arbeiten bei Osborne Clark in einer britischen Großkanzlei hier in Hamburg und habe 2018 gekündigt und 2019, Anfang 2019 bin ich raus und zwar Ende 2018 habe ich gekündigt.
Aber du musst doch schon, sorry, dass ich da direkt mal reinhake, Martin, aber du musst doch da schon irgendwann diesen Moment auch als Kind oder als Jugendlicher gehabt haben, wo du gemerkt hast oder gespürt hast, wow, das macht nicht nur mir Spaß, sondern irgendwie funktioniert das und kommt das gut an. Oder hast du das immer nur für dich gemacht?
Ich habe das Gefühl, dass alle Kinder gut malen.
Also ich nicht, um dich zu unterbrechen. Das war immer so von den Eltern, oh, das ist aber ein Kunstwerk geworden. Da kann ich mit Sicherheit sagen, dass es das nicht war. Deswegen glaube ich, das ist auch gar nicht so einfach, das für sich herauszufinden, dass man...
Das ist super schwer, weil ich weiß noch, dass wir mit der Schule in der Klasse, keine Ahnung, 4., 5. Klasse waren wir in der Kunsthalle. Und dann durften wir da auch, hatten wir so eine Führung mit unserer Lehrerin und dann durften wir da auch nachher malen und dann haben wir natürlich gesagt, oh, ist das jetzt auch so viel wert wie so ein Paul Klee, der da ausgestellt war. Und dann sagten die, ja, wenn, vielleicht später mal, also das war aber irgendwie so witzig, ne? Aber du als Künstler hast du ja nie irgendwas geerbt oder so, also du musst ja immer von null anfangen. Insofern fängst du von null an und weißt das ja nicht, also das ist ja alles eine neue Erfahrung. Ist ja nicht, als ob man einen Familienbetrieb übernimmt und weiß das schon, das Ding läuft und ich kann es jetzt verbessern oder ich kann das vor die Wand fahren, sondern man hat einfach gar keine Erfahrung und dann fängt's langsam an. Insofern, ich hatte immer eine 1 im Kunstleistungskurs, aber auch das ist ja, also es hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht und das war für mich dann, ich will jetzt nicht sagen normal, aber das war jetzt noch keine Reflexion, dass ich so toll arbeite da.
Jetzt nochmal kurz zurück zu dem Sprühen. Wenn du gesprüht hast, kam da irgendein Feedback, dass andere Leute gesagt haben, oh, das sieht gut aus, da mach da mal weiter, oder war das einfach nur für dich?
Ja, wir hatten so eine Freundesgruppe, die alle mit dabei waren und das war eigentlich immer eine witzige Zeit vor allem. Also wir haben uns abends getroffen, sind dann mit diesen klötternden Dosen im Rucksack durch die Straßen gegangen, haben Wände gemacht und das war einfach richtig viel Spaß.
Was habt ihr so gesprayt? Motive, Schriftzüge, politische Äußerungen, was war
das? Nee, nichts Politisches, aber eigentlich jeder hatte so seinen Namen, man hatte eine Crew und dann das, aber ist auch echt so lange her.
Egal, da bohren wir jetzt nach. Hat's denn von denen, von deinen Kumpels von damals, noch jemand, ich sag mal, geschafft in der Kunstecke oder sind die also alle irgendwo anders abgebogen?
Ein sehr guter Freund von mir, der hat 3D-Animationen studiert und ist so in diesem Thema Design sehr... viele andere habe ich auch aus den Augen verloren tatsächlich. Mhm. Wir waren so 13, als das angefangen hat, so in dieser frühen Jugend und vielleicht so bis 17, 18, aber also dann hat es wirklich aufgehört. Mhm. Dann kam irgendwie das Abi und dann das Studium angefangen und dann war es so weg.
Wie ist das jetzt, wenn du malst? Wie haben wir uns das vorzustellen? Also wir hatten ja vor kurzem mal eine schöne Geschichte mit dir bei uns im Magazin auch. Da konnten wir so ein bisschen in dein Atelier mal reinschauen. Wenn du loslegst zu malen, mit welcher Idee gehst du an Bild ran? Ich habe in der Vorbereitung auch einen Podcast gehört, da hast du gesagt, eigentlich mit gar nicht so einer großen Idee, sondern du legst los und dann lässt du auf dich wirken, was da so kommt. Ist das wirklich so? Gehst du ohne jegliche Ideen
so? Nee, eigentlich das, glaube ich, hast du da falsch aufgegriffen. Du musst schon eine konkrete Idee haben, sonst funktioniert es nicht, sonst kann man nicht loslegen. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel habe, und ohne Idee stehst du halt da, dann kannst du auch nichts machen. Aber was ich jetzt zum Beispiel habe, ist zu Hause ein Zettel, da steht weißer Grund, blaues Bild. Das ist erstmal mein Stichwort, da drunter ist sozusagen meine Idee gespeichert. Also ich habe die Idee, dass es irgendwie so ein bisschen so ein griechisches Dorf, weiß getünt, diese blauen Kuppeln, blaues Meer, das ist so die Farbwelt, die das nächste Bild haben soll. Und dann hast du eine Form im Kopf und dann kann man starten. Also dann guckt man erstmal, wie viel verschiedene Blautöne braucht man dafür? Was ist der Weißton? Wie kriegt man dieses Sonnenlicht vielleicht, was man so im Kopf hat, eingefangen auf eine Leinwand? Jetzt im grausten aller grauen Hamburger Tage. Aber das macht halt Spaß, weil man so die Augen eigentlich zumacht, daran denkt und gar nicht mehr merkt, wo man eigentlich ist.
Hast du das dann permanent bei dir? Also wenn du jetzt hier zu uns ins Studio gehst, denkst du darüber nach, wie könnte ich vielleicht den Blauton da einsetzen und so weiter? Oder passiert das wirklich nur, wenn du sagst, ich gehe jetzt ins Atelier, setze mich ran und dann ist der Fokus darauf? Oder hat man das die ganze Zeit mit im Gepäck, sage ich mal?
Nee, das kommt manchmal. Was ich jetzt habe, sind so die Farbwelten und was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen die Komposition. Also wie kriegt das Bild eine Struktur. Also Bilder können runterfallen oder fliegen. Also wenn die Komposition nicht stimmt, dann sackt das ganze Bild halt zusammen. Und wenn alles oder zu gleichmäßige Sachen, also du brauchst immer so eine Symmetrie und Asymmetrie und das kann man dann teilweise beim Machen oder man sieht das dann, dass ob eine Idee funktioniert oder nicht. Das geht dann eigentlich ganz schnell. Und da sind manchmal auch so Kleinigkeiten. Also man kennt es vielleicht wenn man ein Foto machen will mit dem Handy, wie unterschiedlich das sein kann von Winkel zu Winkel, obwohl der gar nicht sozusagen ewig verändert ist, ist es das eine ein gutes Foto und das andere ein schlechtes. Also und so ist das mit der Komposition eigentlich bei den Bildern auch.
Und dieser Moment, dass das Bild fliegt, so prozentual gesehen, bei wie vielen Bildern fliegt dein Bild?
Also und 90% fallen sie runter. Also du siehst wirklich, was du hier siehst, wenn so ein Bild dann gerahmt ist und ein Firnis drauf hat, das ist 90% Fehler und das sind 10%. Das ist die Spitze des Eisbergs. Also du arbeitest eigentlich die ganze Zeit und hast Fehlschläge. Und
kann ich mir das so vorstellen, wie so ein kleines, bockiges Kind, das dann so ein Papier so zusammenknallt und in die Ecke schmeißt?
Und du musst dann aber auch sozusagen so enger Management betreiben. Also dass du sagst, okay, ich gehe jetzt zum Sport, ich lasse hier einfach alles liegen. Heute wird das nichts mehr. Ich treffe mich mit Freunden, ich gehe in eine Bar, ich höre jetzt auf und einmal runterkommen und am nächsten Tag wieder weiter. Also es gibt ja immer so diesen Mythos, dass man da so mit einer Flasche Wein sitzt, paar Zigaretten, vielleicht noch ein Joint. So ist das wirklich nicht. Also du musst echt fit sein. Oder jedenfalls ich. Weil das auch ein Handwerk ist. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn man wirklich also mental und körperlich auch auf der Höhe ist.
Und ich würde jetzt denken, wenn du jetzt weißt, das sind die 10%, die dann top rauskommen, versuchst du diese 10% zu erhöhen, dass du sagst, ich will dahin kommen, dass im Idealfall 20% top rauskommen, oder ist das?
Ja, aber da würde ich gerne. Aber es geht nicht.
Ist nicht so, dass man das irgendwie optimieren kann, dass man jetzt sagt, natürlich ist das Ziel, jedes Bild dann am Ende des Tages vielleicht zu verkaufen, aber.
Nee, das ist es gar nicht. Also das ist ja schon eigentlich diese Magic, die da passiert. Also wenn das klickt, dann ist das so ein tolles Gefühl, dass das ist eigentlich die Belohnung. Und du stehst alleine im Studio und weißt, wow, geil.
Das spürst du dann.
Das spürst du direkt, genau. Und das ist eigentlich die Belohnung für alles. Und auch nur wenn das passiert, springt dieser Funke über auf eine Ausstellung, dass Leute es sehen und auch gepackt werden. Also nur wenn du dich selber wirklich, wirklich begeistern kannst, und das hat nichts mit monetären Faktoren zu tun, dann gelingt es dir, jemand anders zu begeistern. Aber das eigentliche Ziel ist wirklich erstmal dich. Und wenn du dann dafür natürlich am Ende ein Bild verkaufen kannst, das ist super schön, weil man dann eben weitermachen kann. Und aber der Anreiz, das zu machen, ist wirklich nur dieser Moment, wo es klickt.
Also auf der Suche nach dem Klick, könnte man sagen.
Ja, eigentlich schon.
Hast du Angst davor, dass irgendwann der Mann nicht kommt? Also ich stelle mir vor, der Druck auf dich selbst. Also du entscheidest durch den Klick, den du spürst, ob das Bild funktioniert, ob es gut ist oder nicht. Was ist, wenn du 3, 4, 5, 6 Tage, einen Monat, ein halbes Jahr an einem Ding sitzt und es macht einfach nicht Klick? Hast du vor so einem Moment Angst? Gab es den schon mal?
Ja, ich saß in New York, hatte da 2 Monate Zeit, eine Ausstellung vorzubereiten, hatte das Studio und dann sitze ich da und habe keine Idee. Guck gegen so eine Riesenwand und sitze da am Abend auf dem Boden und denke, ja. Aber, also du kannst es nicht bestimmen, das ist Kreativität. Bis jetzt sind immer noch Ideen gekommen.
Das ist
ganz cool. Ich habe mal mit dem DJ gesprochen und der sagt auch, am Ende bist du eine Quelle und die sprudelt. Und bis jetzt hat sie noch nicht aufgehört.
Aber hast du Tricks, wie du quasi die Kreativität... Nee,
leider nicht. Also Augen aufhalten.
Also das ist, ich muss immer so schmunzeln. Jetzt kommt so eine Anekdote, Opa redet. Aber Opa erzählt, als ich meine Volontärsausbildung gemacht habe, da hatten wir so einen Volontärausbilder, der hat immer gesagt, wenn nichts kommt in eurer Reportage, dann gibt's Lyrikbeschleuniger. Und Lyrikbeschleuniger war bei dem immer, der hatte einfach unten in seinem Schreibtisch so eine Schublade und da hat er sich dann so Maria Kron rausgeholt. Hat er davon 3 Schluck genommen und er meinte, dann lief's. So, der Lyrikbeschleuniger. Nicht, dass ich dich jetzt frage, ob du zur Flasche greifst beim Malen, aber gibt es andere Tricks, wie das quasi irgendwie, also du sagst Sport, du gehst raus, nein, tust du nicht. Es muss einfach irgendwann kommen.
Ja, genau, also ich bin relativ viel auf Reisen und das ist eigentlich ganz schön, weil du immer wieder was Neues siehst, aber du brauchst gar nicht weg zu sein. Also du kannst auch die Augen zumachen und dir was vorstellen. Ich glaube, darum kann ich so gut in Hamburg malen, weil das Wetter hier einfach so schlecht ist.
Traurig, aber wahr, ne? Ja.
Aber kann das dann, wenn du dir das vorstellst, wenn du die Augen schließt, kann das von bis sein? Kann das mal ein Strand sein oder ein griechisches Dorf, wie du gerade sagtest, oder ein Auto? Oder ist der Rahmen schon irgendwie, dass du sagst, natürlich geht das bei mir immer in die und die Richtung?
Genau, also bei mir ist es weniger konkret als so ein Farbspiel und so eine Farbwelt, so eine eher eine Stimmung als jetzt ein konkretes Auto. Also zum Beispiel, wenn ich die Bilder in New York gemalt habe, sind da auch keine Wolkenkratzer zu sehen. Aber was man hat, ist die Leinwand aus New York, die wieder anders ist, hat eine andere Haptik, die verhält sich wieder anders, es sind andere Farben, es sind andere Maße, das sind, dann, du kriegst ja nur Inch, also das ist von dieser ganzen Aura irgendwie was anderes. Und du weißt ja natürlich, wo es gemalt ist. Das finde ich eigentlich spannend. Also das letzte war, in Tribeca hatten wir ein Apartment und da gab es ein kleines Kinderzimmer. Da habe ich das Bett hochgeklappt an die Wand. Dachte immer, wenn das jetzt runterfällt, dann auf so zwei Bilder drauf. Und dann hatten die da eine Dachterrasse, oder das war keine Dachterrasse, sondern es war ein Dach einfach unbebaut. Da muss man dann immer hochschleichen und hoffen, dass einen da keiner runterscheucht. Aber das war cool. Und das ist alles irgendwie in den Bildern mit drin, obwohl es natürlich nicht mit drauf ist, aber es ist so, die Geschichte ist dabei.
Du hast mal gesagt, dass du keine Lieblingsfarbe hast.
Ja.
Oder habe ich das wieder falsch verstanden?
Nee, das ist richtig.
Das habe ich richtig verstanden. Weil es einfach so viele Nuancen gibt. Jetzt frage ich mich so als eher als Laie, wenn jetzt, also eine spannende Frage finde ich, wenn dir jetzt jemand sagen würde, du darfst bis an dein Lebensende nur noch drei Farben benutzen, welche wären das?
Du musst es ja einfach, dann nimmst du einfach die Grundfarben, dann kannst du ja alles mischen.
Nee, du darfst nicht mischen.
Du darfst nicht mischen.
Du darfst nicht mischen. Also du hast so ein Bild und hast, du musst drei, ja genau. Das, ja. Nein, du darfst keine neuen Farben entwerfen. Also quasi, du hast drei Farben und mit denen musst du bis an dein Lebensende zurechtkommen. Welche wären's?
Aber ich finde auch, wenn man blau sagt, dann ist das ja nicht, es gibt ja 10 Millionen, 20
du entscheidest dich für
Millionen
blau.
Blautöne. Dann würde ich so ein Metallic-Blau nehmen. Mein Papa hatte so einen Civic in den 80er Jahren wahrscheinlich. Der hatte so ein Metallic-Blau. Da fand ich echt cool. Also es so, geht so in die Richtung. Wenn man das Magazin hat, auf Seite...
Genau, noch kaufen, das Juni-Magazin, bitte.
Denn ich würde die drei Farben nehmen. Also so ein Blau, so einen bärigen Ton und so ein Gelb. Aber zum Glück ist man ja nicht so limitiert.
Also ist jetzt eine witzige Frage, aber kannst du es erklären? Also warum gerade die? Also
ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, Basquiat hat mal in so einem Interview gesagt, das habe ich gelesen, dass man immer unterbewusst zu denselben, oder eher unterbewusst immer zu denselben Farben greift. Mhm. Und das ist ja eine Wahl, die super komisch ist, weil das ist ja an nichts gebunden. Also es könnte ja genauso grün sein oder braun oder so. Also ich glaube, das ist wirklich hochgradig unterbewusst.
Hast du für dich irgendeinen persönlichen Schatz, irgendein Bild, wo du sagst, da hängt so viel dran, das würde ich niemals verkaufen, was nur für dich ist, um dir zu zeigen, was du da kreierst? Oder ist es...
Ja und nein. Also ich würde eigentlich alle Bilder behalten, aber dann ist man halt ein falschen Beruf und dann wird man auch irgendwie so ein Messi und man braucht auch wieder weiße leere Wände, um weiterzumachen. Aber es gibt ein Bild, was ich in New York gemacht habe, das war so ein besonderer Moment. Das ist bei mir in der Küche und das wird nicht verkauft oder ich sag mal erstmal nicht. Aber das ist so das eine, was ich habe.
Also, wenn das ein besonderes Bild ist für dich. Ich vermute so, deine Freunde oder deine Familie, die vermutlich, so viel habe ich noch gar nicht über deine Familie oder so erfahren, die werden ja wahrscheinlich deine Fans sein und deine größten Bewunderer.
Ich hoffe.
Schenkst du denen ab und zu Bilder?
Also meine Mutter hat ein Bild und meine Schwester hat zwei, glaube ich. Ja, aber eigentlich verschenke ich keine Bilder, auch nicht an Familie.
Okay.
Weil... Ja, das nimmt halt kein Ende. Also Familie, gute Freunde und so weiter und so fort. Da muss man einfach strikt sein.
Aber du hast auch mal gesagt, du machst keine Auftragsarbeiten. Warum? Also wie kommt man dann dazu, dass du sagst, das Bild ist jetzt genau das Richtige für meine Mutter oder das ist das, was ich meiner Schwester schenke?
Da haben die mir so in den Ohren gelegen.
Ja.
Ja.
Was ist das für ein Bild, was deine Mutter hat, konkret?
Das also, warum ist ein ganz das? Altes. Das ist, ich finde es gar nicht mal so... Es war eigentlich eher eine Skizze, aber sie wollte es unbedingt behalten und dann habe ich gesagt, ja gut. Und ich muss sie ja immer noch rahmen. Also das hängt da seit fünf Jahren ungerahmt. Sieht man mal, was für ein Sohn ich bin.
Das meinte ich nicht.
Und meine Schwester hatte ein Bild und dann, die war in Argentinien ein Jahr lang und das Bild stand noch bei mir. Dann habe ich es irgendwann verkauft. Da war die richtig sauer. Hat sie auch nicht abgeholt. Und dann hat sie danach eins gekriegt und dann fand sie noch eins so schön und dann hat sie das, glaube ich, auch gekriegt.
Wenn du jemanden relativ kurz und knackig mal erklären müsstest, was deine Kunst so ausmacht, kann man das? Oder ist das, weil du sagst, es ist so kreativ, kann ich gar nicht. So, mein 11-jähriger Sohn kommt, sag mal, Paul, was machst du eigentlich für Kunst? Was antwortest du ihm dann?
Ich sag immer abstract, large scale, also es sind ja große Arbeiten und abstrakt, aber darunter kann man sich unter den zwei Begriffen jetzt auch noch nichts vorstellen. Was es, glaube ich, ganz gut trifft, sind so abstrakte Farbwelten, aber auch das könnte ja jetzt ehrlicherweise alles sein. Schwierig. Das Gute ist ja, man hat ja immer das iPhone dabei, dann kann man sagen, wenn Leute fragen, was machst du eigentlich, dann kann man es immer mal zeigen. Ja, also die größten Bilder, um sich das mal vorzustellen, sind 3 Meter mal 2 Meter. Also 3 Meter ist wirklich riesenlang. Das ist länger als so ein großes Auto. Und, glaube ich. Und das ist dann halt eine Riesenfläche. Und die kleinen Arbeiten sind 1 Meter mal 1,40. Das ist auch nicht klein. Das ist auch schon ein großes Format. Ja. Und dann gibt es so ein mittleres Format, auf dem ich gerne arbeite. 1,50 Meter mal 2 Meter. Und all die Zahlen, da kann man sich jetzt auch nichts vorstellen. Ich glaube, man muss es sich einfach mal angucken.
Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ich beschäftige mich auch immer mal so ein bisschen mit Kunst und da habe ich mir gedacht, wann ist Kunst eigentlich Kunst? Also kann man oder beurteilt das eigentlich am Ende des Tages jeder für sich selbst, weil ich jetzt zum Beispiel aus dem Urlaub irgendein Andenken mitbringe und für mich entscheide, das ist für mich jetzt Kunst. Gibt es irgendwie eine Definition oder kann das irgendjemand bestimmen?
Nee, ich glaube, das kann niemand bestimmen. Ich glaube, es gibt so ein paar Kriterien, wie neu ist die Idee, die man da macht. Aber am Ende ist es natürlich, müsst ihr ja vorstellen, wir sind alle Menschen, die auf die Welt gekommen sind und irgendjemand denkt sich mal was aus und die Leute folgen dem dann oder eben nicht. Und es ist, glaube ich, so eine Mehrheitsentscheidung vielleicht auch. Also, ja, aber das darf auch jeder für sich selbst entscheiden. Ist, glaube ich, ganz schwer. Also so wie Beuys sagt, alles ist Kunst. Kann man vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Aber das ist eine gute Frage. Das kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Gibt es eine Stimmung, in der du am besten malst?
Ja, wenn ich Zeit habe, so einen ganzen Tag frei, ohne Termine im Atelier. Und die Idee dazu. Das ist eigentlich das Schönste. Was natürlich oft ist, entweder hat man keine Idee oder man hat so einen zerstückelten Tag. Also um 2 Stunden zu malen, brauchst du eigentlich 6 Stunden. Und das habe ich meiner damaligen Freundin immer erklärt oder so versucht zu erklären, dass ich jetzt nicht um zu malen, dann brauche ich zwar jetzt nicht 6 Stunden, aber ich brauche die 6 Stunden doch irgendwie, um in diesen Flow reinzukommen. Und da geht wahnsinnig viel Zeit irgendwie so nebenbei verloren, die aber wichtig ist. Also das ist keine Fließbandarbeit und fängt da an und hört auf nach einer Stunde und hat dann das, was man machen wollte, sondern das ist so ein freier Prozess, den man auch gar nicht so steuern kann, wo man wirklich viel verplempern muss, also auf eine gute Art und Weise.
Jetzt ist die Zeit, was du sagst, das eine. Aber was ist bei dem Thema Emotion? Also ist es so, hast du auch mal schon mal richtig wütend ein gutes Bild gemalt oder traurig? Oder ist das eher, was du sagst, naja, meine Kunst ist eher so, ich möchte fröhlich, ich möchte positiv sein, deswegen mag ich es, wenn ich gelöst bin und male, oder?
Also traurig geht sehr gut, ja. Wütend bin ich hoffentlich, oder eigentlich nicht so oft, also wütend, glaube ich, geht nicht. Also da hat man ja, ist man sauer auf irgendwas, dann traurig geht gut, weil du bist alleine. Das ist eigentlich auch eine schöne Ablenkung. Du kommst da irgendwie in deine Welt rein. Aber meistens ist man eigentlich ganz ganz zufrieden, würde ich sagen. Nicht unbedingt glücklich. Also glücklich ist ja dann so irgendwas Schönes ist passiert und du hast so ein Glücksgefühl. Aber so eine gesunde Base-Level-Zufriedenheit ist, glaube ich, das Beste.
Aber kannst du mal einen Moment beschreiben, als du traurig so ein Bild gemalt hast? Also wenn ich traurig bin, wäre das Letzte, was ich wollen würde, ist kreativ zu sein.
Ja,
dann irgendwie lenke ich mich mit irgendwas ab oder im Zweifel lege ich mich nur hin und so.
Und wenn du dann genug gelegen hast, dann muss man aufstehen und dann. Also Ablenkung ist ja dann wirklich das Beste, aber gebe ich dir schon recht. Also es ist jetzt nicht der beste Mut, um das zu machen.
Ja, aber es geht. Ja schon.
Es,
ja,
genau. Es geht irgendwie. Also das, dieses, okay, ich raff mich jetzt auf und fang an. Also dieses Anfangen, Ablenken, sich eine neue Welt bauen. Und das ist tatsächlich krass, weil so die Kunst und die Bilder und die Malerei, das ist schon meine größte Liebe. Also so da muss erstmal ein Mensch auch mithalten können, der so wichtig ist wie so Malerei. Also weil das so eine so einen großen Teil des Lebens einnimmt.
Ich finde das sensationell, wenn man das so sagen kann, dass man so seine größte Liebe gefunden hat in etwas, so wie es bei uns jetzt hier der Podcast ist.
Was würde denn deine Partnerin dazu sagen, Martin, wenn du dir sagen würdest? Also das ist ja echt eine spannende Frage. Also ja, finde ich auch total cool. Spüre ich, das ist super. Aber
also es schließt ja niemanden aus. Ne? Nein, du kannst ja malen und jemand anderen auch gut finden.
Aber das Glücksgefühl, was dir das Malen gibt, ist schwierig, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dir das eine Person gibt. Richtig.
Nee, das jetzt auch nicht. Okay. Aber es sind zwei andere.
Gerade noch gerettet.
Ja, das sind zwei andere Arten von Glücksgefühlen, die auch parallel gehen. Aber es macht mir unfassbar viel Spaß. So im Studio einfach so einen Tag freie Zeit zu haben und dann kannst du dich auch abends treffen und also das kannst du ja alles zusammen mixen. Aber das ist schon eine riesen Bereicherung, wenn man im Leben irgendwas macht, was einem so richtig Spaß macht. Also oder wo man so einen inner Drive hat, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Also das geht leider auch nicht aus. Also du kannst auch im Urlaub sein und dann bist du 2 Wochen mal off, aber danach springt das sofort wieder an. Oder auch eigentlich währenddessen. Also das ist so eine schöne Qual.
Ist total beneidenswert, finde ich, wenn man von sich behaupten kann, dass man sowas hat. Ich glaube, das haben nicht alle.
Ich glaube, das haben eher ganz wenige. Also, dass die sagen, ich mache das, was mir wirklich Spaß macht und ich liebe das, wofür ich jeden Tag aufstehe, jetzt mal Familie und Co. ausgeklammert. Aber dass du einen Job hast, der dich so erfüllt, dass du jeden Tag sagst, ich setze mich damit auseinander und das ist das, was ich machen will, finde ich sensationell.
Wir sind ja jahrelange Podcast-Profis und deswegen hat Martin jetzt einen super Übergang zum Thema Job geschaffen. Und da müssen wir natürlich jetzt einmal, weil uns das natürlich auch echt interessiert, zu dieser Cut, den du in deinem Werdegang hast. Da müssen wir einmal darauf zu sprechen kommen, weil für uns ist so, gibt's nichts Gegensätzlicheres als diesen kreativen Spraykopf, der dann irgendwann sagt, jetzt werde ich vom kreativen Rebellen plötzlich zum, wie sage ich das denn jetzt vorsichtig, eher analytischen Rechtsanwalt. Also wieso?
Ich wollte eigentlich Journalist werden.
So.
Also eigentlich wollte ich Pilot werden. So. Und ich hatte diesen Test bei Lufthansa bestanden, 2 Tage Assessment Center, hatte aber zu viele Punkte in Flensburg. Das ging dann nicht.
Und dann ist man schon raus?
Dann ist man raus, ja.
Ernsthaft?
Ja. Und dann hätte ich 4 Jahre warten müssen, bis die Punkte da verfallen sind. Und dann wollte ich Journalist werden. Und dann sagte mir von einem Freund, der Vater, der war bei der Zeit Redakteur, und der sagte, studiere irgendwie Geschichte oder Jura oder sonst wie was. Und dann dachte ich, ja gut, dann studiere ich Jura. Wusste aber nicht, was auf mich zukommt. Als kreativer Mensch eigentlich. Also ein hartes Studium, gerade wenn man so ein bisschen freier denkt und nicht so sehr schematisch. Und ich hatte dann aber angefangen, wusste gar nicht, was auf mich zukommt, habe das dann gemerkt und bin dann im 3. Semester nach Freiburg gegangen, weil ich in Hamburg das, glaube ich, nicht weitergemacht hätte und dachte, ich schließe mich da jetzt ein und mache das. Und bin dann wiedergekommen, habe meine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut geschrieben, war dann irgendwie so weit in dem Ganzen und habe dann noch das Referendariat gemacht und dann haben alle angefangen, als Rechtsanwälte zu arbeiten. Habe ich auch als Rechtsanwalt angefangen.
Aber du scheinst ja auch gut gewesen zu sein. Das klingt jetzt so wie,
das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich eben kreativ denke und nicht so schematisch. Ich glaube, wer schematisch denkt, bei mir war immer alles durcheinander, aber du kannst das natürlich lernen mit sehr viel Zeit und Aufwand und Fleiß. Geht das schon. Und dann war ich auch gut. Und was dann in der Kanzlei am Ende spannend ist eigentlich, dass du das Juristische kannst du dann oder musst du können auf dem Level, Und wenn du dann aber noch kreativ bist, dann mögen die Mandanten irgendwie ganz gerne. Und du kannst dich in so Sachen ganz gut reinfühlen. Und ich war gut in Prozessen, also ich habe viel Prozessrecht gemacht. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann, wo es eigentlich gleich ist oder ähnlich, also sagen wir, alles Jura hast du auf der Festplatte drauf, dann hast du eigentlich nur einen Text und du schreibst ja. Und du kannst den schön schreiben oder nicht so schön.
Ja.
Und das war dann eigentlich die Arbeit. Also so eine Perlenkette aufbauen und das eigentlich literarisch fast. Und das ist gar nicht so weit weg von der Kunst.
Das ist jetzt mal ein Shoutout an alle Rechtsanwälte da draußen. Genau, cool. Ja, ich habe auch ein paar Kumpels, die Anwälte sind, denen werde ich das mal zu hören geben. Dann werden sie ihren Job nochmal besonders zu schätzen wissen. Das war doch gut. Aber hast du denn, jetzt mal, weil du sagst, der kreative Kopf, hast du den unterdrücken müssen während deiner ganzen Anwaltszeit oder hast du nebenbei gesprayt, gemalt? Ging das weiter nebenbei?
Und ich habe in der ganzen Zeit ein Bild gemacht.
Ach.
Ich habe in der Zeit war ich eigentlich untergetaucht sozusagen.
Aber das kreativ. Hat dann nicht so in dir geschlummert und das war eigentlich wie so ein Kochtopf, der dann irgendwann überbrodelt, dass du sagst, ich muss hier raus, ich muss wieder Kunst machen?
Nee, das war eigentlich so, dass ich so beschäftigt war mit Examen und Lernen und Doktorarbeit schreiben. Ich bin dann immer gerne, wenn man Urlaub hatte oder so, in eine Galerie gegangen, in Ausstellungen gegangen, also so passiv Kunst, das hat mich immer weiter interessiert. Und dann habe ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, in der Kanzlei so ein ganz normales Wochenende gehabt und dann habe ich wieder angefangen zu malen, weil ich dann auf einmal wieder so Freizeit hatte. Also nach dem Feierabend war irgendwie, ich konnte gut immer den Computer zuklappen und war irgendwie dann raus und hatte abends den Feierabend und auf einmal wieder so eine verfügbare Zeit, wo du nicht so einen Lernstress hattest. Aber du musst dir vorstellen, auf dieser Examensvorbereitung, da schreibst du Probeklausuren noch am Samstag und dann Sonntag ist auch irgendwie scheiße, so halb frei. Also du hast immer so, ich habe noch nicht genug gemacht.
Ja.
Also da bist du immer unter Stress. Und das hatte ich dann beim Arbeiten nicht mehr und dann konnte ich wieder malen. Und dann ist das daraus entstanden.
Und das hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen oder wurde genau. immer lauter, dass du irgendwann gesagt hast, scheiße, ich muss hier raus, ich muss...
Nee, das auch nicht. Ich hatte dann nur auf einmal zwei Jobs nach 6,5 Jahren, wo ich das parallel gemacht habe. Also Kunst war am Anfang ganz klein, ganz viel Kanzlei und dann wurde Kunst immer größer. Und so, dass ich mir Urlaub genommen habe, oben zu malen und dann am Ende noch 80% gearbeitet habe, damit ich einen Freitag frei habe, damit ich mehr malen kann. Ich habe teilweise Meetings in der Mittagspause gehabt. Leute wollten Bilder kaufen, ich war gar nicht erreichbar, weil ich natürlich das Handy im Flugmodus hatte, in der Kanzlei war. Und dann, das ist aber auch so eine Spirale, wenn man irgendwas nicht kann, dann will man es natürlich umso mehr haben. Und dann hatte meine damalige erste Galeristin eine Ausstellung organisiert und die war nach 4 Tagen ausverkauft. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo ich dachte dann, jetzt ist aber wird's crazy. Und ich weiß noch, der erste Punkt wirklich, wo ich richtig geflasht war, als ein Bild 4.000 Euro gekostet hat. Das war so, das ist so viel Geld für ein Bild von, ja.
Wer legt die Preise fest?
Das ist der Markt tatsächlich. Also der Sammler bestimmt, was er bereit ist auszugeben. Aber jetzt nicht in einer 1-zu-1-Situation, sondern du hast ein Bild und 10 Interessenten. Und insofern, ja, ist so ein wirklicher Markt einfach, ja. Also auf einer Auktion sieht man das eigentlich ganz schön. Dann sind am Anfang 10 Bieter vielleicht, dann sind es noch 5, dann hast du am Ende 3, dann hast du vielleicht noch 2 und dann ist das der Endpreis am Ende.
Bei welchem Wert sind deine Bilder jetzt? Bei 70.000, habe ich das richtig gelesen? Oder
die,
sind
die großen sind bei 80.000 und die kleineren sind bei 30.000, also 27,5 und die springen dann immer so nach einer Weile und die gehen jetzt auf 30.000.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass die 4.000 sich schon unreal angefühlt haben. Jetzt ist es bei 80.000. Was macht dieser Wert mit dir? Löst das noch was aus oder ist es so, hey, was soll ich machen? Das ist halt der Markt.
Das
und hoffentlich kommt da noch mehr. Also
das ist der Markt und das ist so ein bisschen unvorstellbar. Ja, das muss ich schon sagen. Also das ist schon eine sehr abstrakte Zahl. Aber das geht ja noch weiter. Also da gab es in der Kunstdokumentation einen Galeristen, der sagt, naja, 80 Millionen oder 40 Millionen, was ist der Unterschied?
Krass, ja, ist, klar. Ne? Irgendwann bist du bei so einem dann angekommen, ne? Auf so einem Niveau.
Ja, also ich glaube,
na, du jetzt, weiß ich nicht, aber, genau.
Oder toi, 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 toi.
Aber, ja, genau. Ist, aber die, genau, das ist dann ja die Bewertung einfach der Arbeit, und dafür hast du ja auch diesen Unterbau, der das, also es ist was ganz Organisches, ne? Also fängt bei 4.000 an und geht dann so in kleinen Trippelschritten.
Kennt man als Künstler die Käufer der Bilder? Und dann?
Oft, ja.
Ja, oft. Und ja. Du musst ja jetzt keine Details nennen, aber was sind das so für Menschen? Was sind das für Menschen, die sich für 80.000 ein Bild von dir kaufen? Ist es eher Jüngere, Ältere? Sind das vornehmlich in Deutschland oder auch weltweit? Wie
also
ist so dein Käufer?
Bilder muss man, glaube ich, immer in echt sehen. In der Regel hilft das jedenfalls. Und darum ist es ein bisschen lokaler Markt, ne? Also darum gibt es eine Ausstellung auch, oder gab es in New York zwei oder drei Ausstellungen. In Miami und in L.A. war jetzt die letzte im November. Da macht das Spaß, diesen amerikanischen Markt aufzubauen, aber du musst dann halt auch vor Ort sein. Und das sind eigentlich Leute, ich würde mal sagen, so zwischen 30 und 50, die in irgendwas gut sind, die irgendwo mit Erfolg hatten. Und ganz gemischt, also was das jetzt auch ist. Und die, ja, das ist ja das Letzte, was du brauchst. Also das braucht ja eigentlich keiner. Aber ist natürlich auch...
Was braucht keiner?
Kunst, also Kunst kaufen braucht ja jetzt keiner.
Ja.
Das ist ja anders als in den Supermarkt zu gehen Brot und Butter zu kaufen. Mhm. Das braucht jeder. Aber Kunst ist sowas Überflüssiges, aber irgendwie auch sowas Schönes.
Aber Kunst macht ja... glücklich, ne?
Ja.
Kunst löst was aus, ja. Kunst macht im Zweifel das, was dich wohlfühlen lässt zu Hause. Dementsprechend finde ich ja jetzt nun mal gar nicht, dass das überflüssig ist.
Oder? Nein, aber also, du weißt, was ich meine. Es wäre das Erste, worauf man verzichten könnte.
Verglichen mit
könnte.
Einer Reisdose oder einer Kartoffel, die ich brauchst, ist schon klar.
Ja.
Aber ich finde, sowas ist dahingehend total sinnig, wenn es positive Emotionen auslöst, ist ja das Schönste, was es gibt.
Ja, und darauf ist ja auch unsere Gesellschaft oder die ganze Menschheit eigentlich angelegt. Also wir essen ja nicht alle nur Reis und vegetieren vor uns hin, sondern versuchen ja schöne Dinge zu machen. Ob es jetzt beim Sport ist, ein Fußballspiel anzugucken, was ja auch unnötig ist.
Klar.
Ne?
Ja. Ja, genau.
Aber man, also das ist ja ein bisschen mehr als existieren, und die Zeit, die man da ist, versucht man ja irgendwie so sinnvoll, schön und spannend auch zu gestalten.
Und ist den Käufern daran dann gelegen, dass sie dich auch als Mensch, als Künstler kennenlernen wollen? Spielt das eine Rolle? Also ich kann nur sagen, das wäre ja noch ein Pluspunkt für dich. Also Sympathie ist ja nochmal ein Mehrwert. Wenn ich jetzt in eine Galerie gehe und das Bild da hängen sehe, bekomme ich ja keine Zusatzinfos.
Ja, ich glaube, viele Leute interessiert das. Also es gibt manche, die es nicht interessiert, die wollen das Bild haben und dann ist gut, und das ist ja auch fair. Und viele Leute wollen aber mal im Studio vorbeikommen, sehen, wo es herkommt. Und das ist ja auch was ganz Langsames. Also man kauft jetzt nicht ein Bild, zack, wie bei Amazon ein T-Shirt oder so, sondern das dauert, man guckt sich das an, man kommt nochmal vorbei, man geht vielleicht nochmal essen. Also eigentlich ist es toll, weil man Leute so kennenlernt. Das muss natürlich, es gibt auch Künstler, die sagen, ich will eigentlich nur im Studio sein, malen und arbeiten, und der Galerist soll verkaufen und ich möchte gar nicht mit Leuten reden. Ich finde das immer spannend, also mir hat das immer Spaß gemacht. Und ich habe das auch so aus der Kanzlei mit den Leuten, mit denen man da in Kontakt ist, ich fand das immer toll. Und der Job ist ja sowieso eher ein einsamer, also wenn man im Studio, im Atelier steht. Und insofern finde ich diesen Switch ganz cool, auf einer Ausstellung dann die Leute zu sehen. Dann hat man so einen zweigeteilten Job eigentlich. Und dann das Mittelding ist wahrscheinlich, dass es ein Studiobesuch ist und man abends essen geht. Das ist dann so im kleinen Rahmen eine kleine Ausstellung sozusagen.
Ich habe noch eine Sache, die mir unter den Nägeln brennt. Du hast eben so einen kurzen Fußballvergleich angestellt. Ich komme aus dem Fußball und da gibt's dann halt Deutsche Meisterschaft, Champions League, Weltmeisterschaft. Du hast von Werten gesprochen, dass das mal mit 4.000 angefangen hat, jetzt bei 80.000 ist. Gibt es da so Ziele, wo man hin will? Gibt es so, dass du sagst, mein Traum ist es, einmal ein Bild für x.000 Euro verkaufen?
Nee. Also das Einzige, was man natürlich als Künstler, wo man sich sehr drüber freuen würde, wäre, wenn man im Museum hängt. Aber das kann man nicht planen. Also das Museum fragt die Künstler und nicht andersrum. Mhm. Und monetär ist nicht der Treiber sozusagen. Also der Treiber ist wirklich, das nächste Bild zu malen, was ja nachher wieder ins Studio zu gehen, mhm, und das Beste zu geben und die Idee, die man hat, auf die Leinwand zu bringen.
Was ist, wenn das Beste, was du gibst, nicht reicht, um positive Kritiken zu bekommen? Bist du jemand, der sich
Das ist ja das Schöne, dass man es für sich selber erstmal, okay, macht. Und wenn man sich selber begeistert, dann, mhm, kann man, glaube ich, auch da stehen. Und dann darf auch jemand anders sagen, ich finde das nicht so gut. Und dann kannst du aber trotzdem mit geradem Rücken da stehen und sagen, ey, ich find's geil. Mhm. Und ich finde so, das genau war die Idee, so umgesetzt, das Bild fliegt für mich. Und dann ist das auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich mag's nicht.
Aber das war ja vermutlich nicht immer so, oder? Das kannst du in deiner jetzigen Position sagen, wo du erfolgreich bist. Finde ich das jetzt erstmal leichter, das zu sagen. Warst du aber generell schon immer jemand, der relativ robust mit Kritik umgegangen ist? Oder gab es Zeiten, in denen du dich hast auch verunsichern lassen?
Ich hatte immer diese Scheuklappen auf, weil ich ja eigentlich diesen anderen Beruf noch hatte. Also ich habe das ja gar nicht gemerkt. Also ich saß ja in der Kanzlei und habe eigentlich was ganz anderes gemacht und hatte dadurch eine wahnsinnige Freiheit, weil ich nicht auf einen Sammler angewiesen war und machen konnte, was ich wollte. Das war einfach mein Spaß. Mhm. Und da konnte mir das auch keiner irgendwie kaputt reden. Und das war eigentlich ganz cool. Und ich glaube, diese Freiheit, die braucht man. Also, dass man darf das nicht für andere machen. Das funktioniert nicht. Das ist für einen selbst. Und solange man da selber glücklich ist, ist das das A und O. Und wenn dann dabei ist passiert, dass man andere Leute begeistert, dann ist das schön, aber das ist nicht selbstverständlich.
Wir machen einen kleinen Ausflug mal in die digitale Welt. Du bist sehr aktiv auf Instagram. Da hat man direkt einen Einblick auf deine Bilder, kriegt so ein Gefühl dafür, wer ist Paul Schrader, was macht der so? Also mich zieht das total an, weil ich sowohl dich als Person erlebe, kennenlerne und auch die Kunst sehe und krieg direkt einen Zugang für dich. Ist das ein wichtiges Tool, Instagram, dass man auch ja darüber Sichtbarkeit schafft?
Ich glaube schon. Also das ist ja sowas ganz Normales eigentlich geworden bei Künstlern. Früher war das anders, aber jetzt mittlerweile hat ja, glaube ich, jeder Künstler eigentlich einen Instagram-Account, außer vielleicht Amazon Kiefer, habe ich mal geguckt, der war also ein toller Maler, aber der Instagram-Account ist sehr spartanisch. Aber dadurch hast du mal so einen ersten Zugang, mhm, und was ich schön finde, ist, dass eigentlich auf Ausstellungen dann dieses Digitale ins echte Leben gehoben wird und dann die Leute wirklich kommen und sich, mhm, die Bilder anschauen und sagen, oh, ich habe das auf dem Handy gesehen, das sieht so ja ganz anders aus, weil 3 Meter, das kannst du nicht abfotografieren. Mhm. Das sieht, also da kannst du auch einen Stuhl daneben stellen, das erkennt man nicht. Mhm. Und dann stehst du davor und wirst von so einem Bild wirklich so überwältigt. Und insofern ist das so ein Aspekt von dem Ganzen.
Wo wir bei dem Thema digital sind, bist du jemand, wie es ja viele Künstler äußern, aus unterschiedlichen Gewerben, der so ein bisschen Angst auch vor KI hat? Dass irgendwann mal, also jetzt ganz böse gesagt, KI dich mal ersetzt, weil ich weiß nicht, wie weit KI dahingehend schon ist, aber wenn ich jetzt eine KI vernünftig prompte in Richtung, mit allem Fütter von dir, mit allen Bildern, mit allen Farben, mit allem, und dann sag, jetzt entwirf mir mal das neue in blau gehaltene Bild von Paul Schrader. Und dann kommt da ein Bild raus. Ist das was, womit du dich beschäftigst?
Also ich bin da fest davon überzeugt, dass das geht und dass da auch ein schönes Bild rauskommt. Mhm. Aber was bei der Malerei ja so schön ist, dieses Analoge. Also dass wirklich, wenn du ins Museum gehst und stehst vor dem Picasso, dann stand der da vor, mhm, und hat seine Nase irgendwie an die Leinwand gedrückt und hat den Pinsel aufgetragen. Und das, diese Aura, ist ja, was das Bild wertvoll macht. Also wenn du dir die Mona Lisa anguckst und weißt, da war Leonardo da Vinci und hat das in der Renaissance in Italien gemalt. Das ist doch krass. Mhm. Und natürlich könntest du da den Himmel jetzt noch blauer machen mit KI oder die noch schöner oder wie auch immer. Aber Kunst ist ja eigentlich dieser Moment, wo Künstler und das Medium irgendwie so zusammenkommen. Und wenn du ein Kunstwerk dir anschaust, dann ist es immer auch vom speziellen, starken Charakter oder jedenfalls ein markanter Charakter, der das gemacht hat, ob das ein Van Gogh war, ob das ein Picasso war, ob das ein Da Vinci war. Man hat, oder Basquiat, Warhol, Cy Twombly, man hat immer den Künstler mit dem Werk zusammen. Also ich glaube, dass KI natürlich das Werk kann, aber ohne Aura. Und ehrlicherweise, die KI-Bilder, die jetzt da sind, sind ja alle schön, aber sie sind ja langweilig. Also das ist ja jetzt schon sofort eingetreten, dass es so eine Langeweile ist. Ne? In so einer perfekten Schönheit, perfektes Rendering. Ich glaube, es wird krass, aber ich habe da eine geringe Sorge.
Ja, also ich drückte da auf jeden Fall die Daumen. Also aber allen Künstlern, ehrlicherweise, alles, was kreativ passiert. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Sebastian Fitzek, mit dem Krimi-Autor, dem Deutschen. Und der meinte auch, also er markiert mittlerweile seine Bücher. Da steht hinten drin, garantiert ohne KI-Einsatz. Und er sagt schon, dass er auch Bücher gelesen hat oder Teile, Auszüge gelesen hat, die einfach auch gut waren. Und ich glaube, je nach Kunst, vielleicht Musik oder Schriftstellerei oder deine Art der Kunst ist nochmal unterschiedlich, aber ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall, aber für mich auch, diese Aura, dieses Besondere, dieses Menschliche dahinter, ist in meinen Augen auch nicht zu ersetzen.
Also was aber ich mal jetzt sehen. Mal gemerkt habe, ist, du nimmst ein Bild oder du hast ein Bild an der Wand hängen, machst einen Snapshot und hast das eigentlich relativ krumm abfotografiert und dann kannst du das aber in ChatGPT geben, sagst, mach mir das bitte gerahmt in einer Galerie in New York. Und dann kommt ein Top, also das gleiche Bild, ne? Das Bild ist nicht KI generiert, aber dann kommt ein Top-Ausschnitt von wie das Bild in einer Galerie in New York hängt. Also bräuchtest du eigentlich keine Ausstellung mehr da zu machen, wenn du so willst, ne? Wenn du es für Instagram brauchst. Aber es sieht trotzdem irgendwie künstlich aus. Und die Leute waren ja auch nicht da, also das aber das fand ich schon krass, was da geht. Und dann kannst du sagen, das Ganze bitte in der Galerie in L.A. und da steht eine Palme vor der Tür und sieht aus, als ob es in L.A. ist.
Ja. Hast du, Paul, irgendwas so vor dir, was dir so auf der Seele brennt, hier auch nochmal so loszuwerden? Also was sind deine Projekte demnächst? Was steht so an bei dir? Worauf können wir uns freuen?
Ich hoffe, Zürich kommt jetzt irgendwie im Herbst und Wien würde ich auch sehr gerne machen. Hamburg steht noch so ein bisschen auf der Kippe, ob das dieses Jahr noch was wird, sonst nächstes Jahr. Und dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Das ist Wahnsinn. Ja.
Denkst du gar nicht weiter als dieses Jahr?
Ich denke immer so 3 Monate sehr konkret. Und ich habe mir jetzt über den Sommer so ein bisschen Zeit im Atelier genommen, dass ich im Ende September anfange mit den Ausstellungen. Also im August musst du nichts machen, weil da sind die Leute weg, ist zu heiß. Und dann so Ende September wird es wieder ein bisschen voller. Und dann finde ich das eigentlich ganz gut, kann ich jetzt so die Sommermonate schön arbeiten. Mach das auch ganz entspannt, so ist jedenfalls der Plan. Und dann kommt zum Herbst, also vielleicht werden es 3 Ausstellungen, so bis Weihnachten. Und dann, Januar, Februar, da denke ich jetzt noch gar nicht dran.
Wir denken jetzt leider an das Ende, was uns bevorsteht, Paul. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du da warst. Wir schließen immer mit einer Frage, die sich auf das erste Mal bezieht. Und zwar auf das erste Mal, worauf du dich in Zukunft noch freust.
Oh. Das weiß ich nicht. Die erste Ausstellung in Zürich vielleicht. Da freue ich mich drauf. Da muss ich mal kurz überlegen.
Darf auch sonst weg von deiner Kunst sein. Weg von wirklich was du denkst, okay, ich guck mal nach vorne. Wenn ich das in den nächsten Jahren zum ersten Mal mache, da freue ich mich richtig drauf. Gibt's da was?
Ich würde super gern mal in Paris malen. Einfach 1-2 Monate, vielleicht auch 6 Wochen reicht schon, in Paris malen. Das wäre vielleicht ein gutes erstes Mal.
Was hat dich bisher daran gehindert, das zu tun?
Irgendwie der Kalender.
Okay, aber und was erhoffst du dir davon? Einfach weil Paris ist mit der Geschichte, mit der kunsthistorischen Geschichte? Oder hoffst du, dass da besondere Einflüsse auf dich einfließen? Oder warum gerade Paris?
Ich hätte einfach mal Lust, da 2 Monate zu leben.
Okay.
So, und dann da zu arbeiten. Und ich finde das eigentlich immer ganz spannend, weil wenn du einfach nur 2 Monate da bist, ohne Auftrag, ist ein bisschen, also dann, so kriegt man eigentlich einen ganz guten Alltag in eine neue Stadt rein. Wenn man da malen kann, dann kann man vormittags malen, kauft Leinwände, Farben, muss sich erst zurechtfinden und dann geht man abends irgendwie aus und dann hat man eigentlich so einen Alltag, obwohl man da ja gar nichts, keine Wurzeln hat in so einer Stadt. So hat es in New York ganz gut funktioniert.
Dann toi 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 mit Paris. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Paul.
Das war ein sehr spannendes, inspirierendes Gespräch.
Vielen Dank.
Danke, dass du uns so nah an dich angelassen hast. Vielen Dank.
Sehr gerne.